Ihr seid aber viele. Zu euch komme zum Predigen, was ich ja wirklich gern mache, jetzt auch über die Jahre, wo ich hier immer mal hinkomme, denke ich mir, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Es ist schon so viel gesagt und Bewegendes hier berichtet worden. Ich meine, es muss uns klar sein, alles, was wir hier vorne, was hier gepredigt wird, was gesungen wird, wenn wir die Bibel aufschlagen, die muss halt dem allem standhalten, was das Leben ist. Den Christen wurde immer mal vorgeworfen, dass sie irgendwie so Opium fürs Volk oder so eine eigene Himmelswelt schaffen, die dann aber im Alltag irgendwie die Frage ist, kommt es da an, ist das relevant, trägt es, hat es Kraft oder muss ich mich selber ständig in eine Parallelwelt versetzen, um das Leben hier irgendwie ertragen zu können. Ist Glaube etwas, wo ich mir was vormachen muss, mich ablenken muss, mich flüchte vor der Realität? Und die Situationen unseres Lebens sind halt auch nicht so, dass sie mit dem Glauben einfach so schnips abgeschaltet, verändert, umgedreht werden können. Und so ist es. Und alles, was wir hier sagen und singen und aus der Bibel zitieren, führt uns nicht immer aus der Spannung des Lebens heraus, sondern eigentlich noch mehr rein. Sagt, so ist das Leben. Das zu überleben ist eine ganz heftige Herausforderung. In vielen Strecken unseres Lebens ist uns das vielleicht nicht so bewusst. Und dann landet man inmitten einer Krise, gesundheitlich, beruflich, familiär, in der Ehe, mit den Kindern, mit den Großeltern, mit der Nachbarschaft. Und dann will man den Atem anhalten und sagen, und jetzt, Gott, was ist jetzt mit uns? Ich will mal in diesen Vers so einsteigen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Unsere große Tochter, die studiert inzwischen, als sie noch im Gymnasium war, da hat sie so ein Praktikum gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, Bogi, weiß nicht, was das übersetzt heißt, und das hat sie im DKFZ in Heidelberg, im Deutschen Krebsforschungszentrum gemacht. Die wusste auch nicht so richtig, was da auf sie zukommt, das ist so eine Forschungsanstalt, wo sehr viel so Grundlagenforschung betrieben wird, mit Elektronenmikroskope wird auf das Kleinste im Körper geguckt und geschaut, was da passiert. Und das hat die total angemacht. Die kam zurück, die war fasziniert von dem, was sie da gesehen hat. Die konnte nicht mehr am Mittagstisch aufhören zu reden. Also macht sie ohnehin gern, die redet dir das Ohr ab und wieder dran. Die war völlig geflasht von dem und hat es halt so, und du sitzt halt dagegen, super. Es ist nicht so richtig übergeschwappt, gell? Das ist ein Phänomen, Faszination, das kannst du nicht einfach machen. Sei doch mal fasziniert jetzt. Sei doch mal, das ist doch so unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr mal mit solchen Leuten zu tun hattet oder ihr selber, so Thermomix-Menschen oder so. Wow, du kannst Faszination, das kannst du nicht machen. Du bist völlig darauf angewiesen, dass in deinem Leben irgendwas von außen an dich rankommt, was etwas in dir entzündet. Wenn es nicht Leute gäbe, die bei dem Thema Krebsforschung entzündet würden, sodass sie ihren Beruf dort reingeben, jeden Tag viele Stunden, dann würden wir in dem Bereich nicht weiterkommen. Da kannst du dich ganz beruhigt daheim hinlegen und denken, naja, da wird es schon welche geben. Und das ist jetzt ein bisschen meine Frage, Glaube, kann man jetzt einfach sagen, dann glaub doch jetzt halt mal. Vertrau doch jetzt einfach mal. Da die Hängebrücke, bin ich noch nie drüber im Gebirge, ich habe ohnehin Höhenangst. Jetzt geh doch einfach mal rüber. Mach, vertrau doch jetzt mal. Auf jetzt. Da ist schon eine Spannung. Ich meine, ich glaube, das klingt ja so danach, als würde ich jetzt sagen, ja, jetzt mache ich es halt einfach und hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, wie ihr über euch selber redet. Wir Christen bezeichnen uns ja manchmal als Gläubige. Ich bin gläubig, oder es wird über euch gesagt, halt, das ist halt ein Gläubiger oder ein Rechtgläubiger oder wie auch immer. Während andere vielleicht für sich sagen, ich bin jetzt nicht so gläubig. Da wird das Glauben, das Wort wird wie zu so einem Fachbegriff. Was heißt jetzt, ich bin nicht gläubig oder ich bin nicht so gläubig? Wenn man das Wort Vertrauen da ins Spiel bringt, das klingt das ein bisschen anders, oder? Ich bin jemand, der vertraut. Und jemand anders, der sagt, ja, ich kann halt nicht so vertrauen. Ich finde, da kriegt das eine ganz andere Tiefe. Jetzt ist gegen den Begriff Glauben nichts zu sagen, aber Vertrauen will ich jetzt da mal einfach einführen, es wurde ja auch hier schon erwähnt, um zu sehen, das ist nicht nur irgendwas, was ich jetzt am Sonntag mich entscheide, ob ich halt jetzt dann gläubig bin, damit ich so eine Religion ausüben kann, sondern das ist eine Grundressource meines Lebens, Vertrauen. Wir alle sind darauf angewiesen, dass wir irgendwie vertrauen. Wir können nicht einfach ohne Vertrauen leben. Wenn du nicht vertraust, dann würdest du morgens nicht aus dem Bett heraussteigen, weil du Angst haben müsstest, ob die Erde dich überhaupt trägt, ob du, wenn du vors Haus gehst, ob dir der Himmel nicht auf den Kopf fällt, ob die Jahreszeiten, jetzt ist Winter, wenn du rausguckst, denkst, ja, und jetzt? Wo sind jetzt die ganzen Blätter? Bleibt es jetzt da dabei immer nur kalt? Wir vertrauen, dass da schon dann irgendwann auch wieder der Frühling kommt. Vertrauen, wir können ohne Vertrauen, du verlässliche Beziehungen, du kommst auf die Welt und bist völlig ausgeliefert. Du würdest nicht überleben, wenn nicht jemand sich um dich kümmerte. Und zwar nicht nur Ernährung und so. Diesen Test, den der Friedrich der Große mal gemacht hat, wo man Kinder mit allem ernährt hat, aber ihnen keine Zuwendung gegeben hat, nicht mit ihnen gesprochen hat, die Kinder gestorben sind, zeigt, da ist noch mehr notwendig, damit ich überleben kann. Man spricht von einem Urvertrauen. Das entwickelt sich sehr im frühen Kindesalter durch die verlässliche, durchgehaltene, liebende und sorgende Zuwendung von Dauerpflegepersonen. Meistens sind es ja Eltern. Also Zuverlässlichkeit, immer wieder da. Naja, sind auch manchmal Großeltern oder es ist das Waisenhaus, wer auch immer. Nicht alle die Eltern da. Es verschafft die innere emotionale Sicherheit, die später zu einem Vertrauen in seine Umgebung und zum Kontakten mit anderen Menschen überhaupt erst befähigt, dass ihr hier eine Gemeinde sein könnt, hat damit zu tun, dass ihr in irgendeiner Stelle gelernt habt zu vertrauen. Urvertrauen ermöglicht angstarme Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt. Es ist die Grundlage für Vertrauen auf sich selbst, Selbstwertgefühl, Liebesfähigkeit. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich fühle mich geborgen, hat mit diesem Urvertrauen zu tun. Vertrauen in andere, in Partnerschaft, in Gemeinschaft. Ich vertraue dir, wir lieben uns. Ich weiß mich verstanden und angenommen. Und Vertrauen in das Ganze, in die Welt. Es lohnt sich überhaupt zu leben. Ich vertraue darauf, dass mein Leben, mein Dasein irgendeinen Sinn hat. Dagegen Lieblosigkeit, Vernachlässigung oder Misshandlung können zu einer mangelhaften Ausbildung des Urvertrauens führen. Hiermit können Beziehungs- und Bindungsprobleme von Menschen erklärt werden. Folgestörungen können Misstrauen, Depression, Angstzustände, Aggressivität und anderes mehr sein. Also bist du jetzt gläubig oder nicht? Bist du jemand, der vertraut oder der misstraut? Das ist also nicht eine Frage, die wir uns als Christen für uns irgendwie gepachtet haben, sondern das ist eine grundlegende Frage unseres Lebens. Habe ich ein Urvertrauen mitbekommen? Bin ich in der Lage, überhaupt zu vertrauen? Ist das angelegt in mir oder wurde es von Anfang an kaputt gemacht? Also noch bevor wir in diese Situation mit dem Glaube, Hilfen beim Unglauben reden, müssen wir sagen, wo kommen wir denn eigentlich her? Ist in uns Vertrauen geweckt worden oder ist es zerstört worden? Kann ich vertrauen? Nun gibt es das Vertrauen in all diese Dinge, die wir sehen können. Das ist auch wichtig, sonst könnten wir nicht leben. Aber es ist natürlich auch die Frage des Vertrauens in all diese Dinge, die wir nicht sehen können. Die Zuwendung einer Mutter oder so wie der Simon gerade erzählt hat, der jetzt gerade hier Papa-Pause macht. Man sich fragt, ja, muss der jetzt daheim sein, das kleine Baby da, wenn doch das gestillt wird und Windel gewechselt, da muss man jetzt nicht unbedingt zu zweit sein. Ja, aber das, was zwischen ihm und seiner Tochter da entsteht und wächst, ist halt mehr, als man sehen kann oder sieht man das. Hat es schon mal jemand von euch gesehen? Ich nicht. Ich bin auch Papa von 3 Kindern. Da wird etwas ganz Grundlegendes, Wichtiges geknüpft, was die Voraussetzung schafft, überhaupt Leben und Zutrauen zum Leben. Und man könnte fast sagen, je wichtiger es im Leben wird, je unsichtbarer wird es. Nochmal, je wichtiger das für uns wird, je unsichtbarer wird das. Das ganze Vertrauen, Liebe, Barmherzigkeit, all diese Dinge, das kannst du nicht sehen. Und ich kenne schon Leute, die sagen, ja, ich würde auch gern glauben, aber ich kann es nicht. Oder es fällt mir irgendwie sehr schwer, einfach so zu vertrauen. Also schauen wir doch mal in diese Geschichte in Markus 9 rein. Und sie hat im Grunde eine ganz ähnliche Spannung wie vielleicht heute Morgen auch. Sie beginnt eigentlich, bevor sie beginnt, mit einer Ausnahmesituation. Jesus nimmt so eine Handvoll Jünger, seine engsten Freunde mit auf den Berg und da gibt es eine unglaubliche Verherrlichungssituation, etwas völlig übernatürlich, als würde man schon im Himmel sein. Jesus strahlt und dann kommen die Propheten des Alten Testaments und Gott selber spricht, das ist mein geliebter Sohn. Und die Jünger, die dort sind, die sagen, niemals mehr hier weg, so wie jetzt die wahrscheinlich, die da in Augsburg in der Mehrkonferenz unterwegs sind. Oh, Halleluja und alles und man ist erfüllt von dem, wo man denkt, das ist es, worum es geht. Es ist Gott und er ist uns alles in allem. Ich brauche nicht mehr und ich will auch hier gar nicht mehr weg. So, und dann verschwindet das alles und man steigt vom Berg runter und dann ist da unten ein Riesenstreit. Und dann denkt man, ach nee. Nee. Was ist, das ist so erbärmlich. Eben dachte man noch, Gott und ich und wir und es ist alles gut. Und dann streiten die da unten rum, die restlichen Jünger mit den Schriftgelehrten. Weil, ja warum? Weil dann Papa kommt, der seinen kranken Sohn voller Hoffnung bringt und denkt, der Jesus muss doch was machen können. Jetzt ist er nicht da, jetzt, ihr Jünger macht doch mal was. Und sie werden irgendwie nicht einig mit dieser Krankheit. Und da fangen sie an, darum zu streiten. Der Alltag ist manchmal, der zieht uns schon ganz schön auf den Boden zurück. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es umso krasser ist, je mehr das hier heilig wird. Und dann guckst du, oder es kann sein, dass du, noch während du da zur Tür rausgehst, da mit deinem Ehepartner, Es ist so, es ist manchmal so erbärmlich, gell? Du denkst, ach, kriegen wir das in Gottes Namen nicht irgendwie besser hin? Ja, manchmal, manchmal nicht, gell? Streit mit den Kindern oder morgen wieder ins Geschäft und all diese, denkst du, ach, komm hier wieder, wie der Petrus, lass uns doch da irgendwo Hütten auf der Bühne bauen und da bleiben wir. Bei ihrer Rückkehr heißt es da, fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Ich muss mir vorstellen, du bist jetzt da als Vater und bringst da deinen Sohn und die kriegen das da nicht hin. Das ist wie wenn du beim Arzt in der Sprechstunde, dann fangen die auch noch an, da rumzustreiten. Du denkst, um was geht's euch jetzt eigentlich? Da ist mein Sohn und ihr habt bloß darum, wer da jetzt besser heilen kann oder warum es nicht klappt. Was ist denn das? Hallo? Wir können auch nicht über ich glaube reden, einfach als wäre das was, wo ich meine persönliche Jüngerschaft besser aufpimpen kann. Damit sage ich, ich habe jetzt halt mehr Glaube irgendwie. Sondern es muss irgendwie in Bezug sein, nehme ich überhaupt wahr, um was es im Leben geht? Nehme ich die Menschen da wahr, die Vertrauen jetzt brauchen? Worüber streitet ihr euch? Mit meinen Jüngern, fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden, dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deinen Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Also wie man es drehen oder wenden will, hört sich ein bisschen so nach Epilepsie an. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden erlebt habt, der einen epileptischen Anfall hatte, irgendwie auf der Fußgängerzone. Man dreht sich ab, gell, und denkt, das ist alles so peinlich und unangenehm, wie das aussieht. Und du selber kannst gar nichts machen. Kann sich mal da jemand drum kümmern? Man muss irgendwie einen Keil zwischen, damit er sich nicht die Zunge abbeißt. Und das ist alles so eklig. Und versteht ihr, die Bibel tut das nicht jetzt husch weg. So, und dann ist er geheilt worden. Gut, wir brauchen uns die Details nicht anzugucken, sondern es ist, wie wenn du gezwungen wirst, mit der Lupe einmal dir das Elend anzuschauen. Ich meine, ich bin Krankenpfleger. Ich weiß, dass viele Menschen das Elend erst überhaupt gar nicht anschauen wollen. Das ist denen zu eklig, zu unangenehm und es macht so hilflos. Ja, was soll ich denn machen? Der Sohn, der dann seine Mutter pflegen sollte und sagt, ja, ich kann das nicht. Und dann muss die Schwiegermutter der Schwiegertochter machen, die sich noch nie mit ihrer Schwiegertochter vertragen hat. Das ist ja auch so, gell? Das ist so peinlich, dein Sohn, der da in der Mitte vor all diesen Leuten, das Sapper läuft ihm da aus dem Mund und so. Aber die Bibel sagt, jetzt guck mal da ganz genau hin, in diese ganze Hilflosigkeit. Und die Jünger mitsamt hilflos. Was sollen wir denn machen? Was? Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich euch noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Sie brachten ihn und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Und dann Jesus ganz empathisch. Also es ist ja der eine Jesus, der manchmal erschüttert darüber ist, dass er denkt, ihr redet so viel über Gott, ihr Frommen. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Ich komme von der Herrlichkeit des Vaters hier unter euch und ich bin erschrocken darüber, was für ein verqueres Bild ihr von meinem Vater im Himmel habt. Mit aller eurer Schriftkenntnis und mit all eurer Religion und Gottesdienste und Opfern, alles, was ihr da so macht. ihr wisst überhaupt nicht, wer das ist. Sagt, wenn ihr wüsstet, wer er ist, dann würdet ihr mir vertrauen, weil ich so bin wie er. Aber ihr könnt es überhaupt nicht fassen, dass er euch derart zugewandt ist, dass er derart die Menschen aus dem Abseits wieder zurückholt, dass er mächtiger ist wie Tod und Krankheit und Gewalten und dass das was mit euch zu tun hat, mit dir jetzt. Das ist der ungeduldige Jesus. Und auf der anderen Seite ist es dieser unglaubliche, empathische Jesus, der sagt zu dem Vater, jetzt erzähl mir mal die Geschichte. Was passiert denn da eigentlich? Wie so ein Doktor, ja, der sich jetzt mal Zeit nimmt. Nicht nur, ja, was für Tablette soll ich aufschreiben, sondern der jetzt mal das alles zur Seite schiebt und sagt, ja, wie ist denn das jetzt alles? Und es wird hier nur angedeutet, aber ich bin auch Vater. Und wenn dein Sohn ein Leben lang unter so einer Krankheit leidet, das macht dich als Vater fertig. Weil du würdest gern etwas tun können. Du würdest irgendwie helfen können und du musst jedes Mal, und das ist jetzt bei dieser, es gibt ja so Depressionen und so, das kriegt ja niemand mit. Aber das ist so eine offensichtliche, du kannst mit dem nirgends hingehen, du musst dich schämen in der Öffentlichkeit, weil die Leute die Straßenseite wechseln und sagen, ja, es wird auch seinen Grund haben, warum das so ist. Bin ich froh, dass jetzt unser Kind nicht so, ist alles so unangenehm und so peinlich. Und der Vater ist ja völlig, das ist auch so ein demütigendes Leben, weil du denkst, ich kann einfach nichts machen. Gott, was? Und dann ist da der Jesus, der dann sagt, so, jetzt erzähl mir mal das alles. Erzähl's mir mal. Der antwortete, von Kindheit an. Also wie lange leidet er schon darunter, fragte Jesus den Vater. Der antwortete, von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Familie oder so Kinder mit Asthma, so, wenn jemand einen asthmatischen Anfall, du denkst, jetzt stirbt er. Mach was, sonst stirbt mein Kind. Dieses Gefühl, dass du dein Kind immer wieder zurückretten musst, irgendwie aus dem Tod, das ist die Grundsituation, in die dieser Satz da reinfällt. Das ist nicht irgendwie, naja, glaubst du jetzt auch mal, könnten wir jetzt mal irgendwie einen Wunderzaubertrick machen, sondern es geht um diese Grundsituation im Menschsein. Das Leben ist manchmal ganz schön in Schieflage und ich bin und die anderen auch, wir sind völlig machtlos. Wir müssen das jetzt halt irgendwie leben. Und Gott, wie siehst du das jetzt eigentlich? Hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Merkt man auch, gell, in so einem Gebet jetzt heute Morgen, man ist hin und her gerissen zwischen, sei gesund und ich kann es sein. Kann man, darf man so? Ich weiß, dass manche Christen da ganz straight die Richtung gehen und sagen, ja, das ist unzweifelhaft. Du musst, wenn du nur den Zweifel irgendwie aus dir rauskriegst, dann passiert es auch. Ich habe in meinem Leben auch schon mit Krankheiten zum Sterben, zur chronischen Krankheit viel zu tun. Ich komme aus der Spannung nicht raus, aus die da schwarz auf weiß steht. Ich will alles in die Waagschale legen, aber ich merke auch, so wenig wie ich fasziniert sein kann, kann ich Vertrauen einfach anschnipsen. Ich bin darauf angewiesen, dass es irgendwie von außen kommt. Also, wenn ich kann, fragt Jesus, wenn ich kann, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Ja, ich bin gläubig. Ja, hilf mir Gott, dass ich gläubig sein kann. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Vielleicht müsste man sagen, dass hier zwei Hilfe brauchen. Es ist das eine offensichtliche, das Kind, was hier so eine chronische, schwere Krankheit hat, dämonisch besessen, wie immer man das einschätzen will, da will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Da ist dieser hilflose Vater, der den Sohn ja bringt und der Fürsprecher für den Sohn ist, weil der Sohn offensichtlich nicht derjenige ist, der selber aufstehen kann und sagen, bitte hilf mir. Es ist der Papa, die Mama, die das Kind bringt. An anderer Stelle, vielleicht erinnert ihr euch an diese blutflüssige Frau, erfährt man ja, dass es durchaus oft ein langer Weg ist, viele Ärzte, zu denen man gegangen ist und Quacksalber und Geisterheiler und Geld hat man hingetragen in all dem Elend und am Ende hat es alles nichts gebracht. Diese Geschichte mit Markus 9 ist eine, die beides mit sich bringen kann. Die kann, wenn sie so ausgeht, in dir ganz großes Vertrauen wecken. Und wenn sie so ausgeht, kann sie das Vertrauen, das du hast, noch übrig hast, ganz kaputt machen. Weil es ist klar, der Vater kommt noch einmal mit Erwartung, noch einmal mit Hoffnung, vielleicht dieses Mal, nach den 100 Malen, wo ich schon irgendwie im Tempel, in der Synagoge, beim Arzt, mach doch was. Und jetzt nochmal vertrauen, nochmal hingehen, das ist so ein schmerzlicher Vorgang. Ich will nicht nochmal enttäuscht werden. Ich verliere das letzte bisschen Vertrauen, das ich habe, völlig. Und dann werde ich halt zynisch, kann man eh nichts machen. Brauchst mir nicht kommen, habe ich alles schon probiert. Das hilft alles nichts. Gott bleibt mir gestohlen. Wenn man manchmal hört, ich meine, demnächst kommt da auch ein Film ins Kino, diese ganzen jungen Männer in diesen Knabenchören von Geistlichen missbraucht. Kannst du mal hingehen zu so jemand sagen, jetzt glaub doch halt mal, vertrau doch jetzt mal. Ach Gott, ist so ein guter Vater. Ich denke, ja, ich kenne alle Väter dieser Welt und was die mit mir machen. Das ist, wie wenn du die letzte Glut auch noch austrittst. Gell, das ist, wenn dieser christliche Glaube was ist, dann muss er sich bewähren in solchen Fragestellungen. Dann muss Gott in dieser Spannung irgendwie wirksam werden. Zwischen, ja, ich mache mich auf, ich öffne mich und ich muss sagen, aber Gott, du musst mir helfen. Ich gehe nochmal, ich versuche es nochmal, wenn ich kann. Manchmal müssen die Freunde ihren Freund bringen und Dach aufmachen und runterlassen, weil er selber nicht kann. Und Jesus sagt, ich sehe euren Glauben. Und jetzt ist er gesund. All das spielt eine Rolle. Und es geht um alles oder nichts. Die Geschichte hätte auch ganz anders ausgehen können, es wäre nichts passiert und der Vater geht heim und denkt, ja, ich weiß nicht, wie oft ich das nochmal kann, so Vertrauen investieren. Da kannst du auch hier jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen, bist innerlich völlig zu. Denkst ihr, was ihr da singt, Man kann hier vollmundig mitsingen, oh Herr, ich vertraue dir, ja. Es ist die Qualität der Bibel, dass sie diese Situation in ihrer Spannung auftut und sagt, so ist es. Da ist Jesus und da sind die Jünger, die es versuchen, die ja schon Erfolge auch hatten, die es jetzt aber da nicht hinkriegen. Da ist der Vater, der kommt, der Sohn, der auf dem Boden liegt, alle kriegen das mit, die Schriftgelehrten, die mitdiskutieren. Ist ja alles in der Öffentlichkeit, ist nicht so in einem Gemeinderaum, wo man das alles so, kann man die Rollläden runter machen, kriegt es ja niemand mit. Ist wie auf dem Marktplatz, wo alle gucken und sagen, jetzt, was ist jetzt mit eurem Gott? Klappt es jetzt oder klappt es nicht? Alle Meinungen, alle Vertrauensvorstellungen spielen dann da eine Rolle. Und dann ist dieser Jesus, der sagt, ihr habt diesen Gott immer noch nicht richtig verstanden. So stehe ich jetzt davor und kann euch sagen, ich habe jetzt übrigens verstanden, nee. Angesichts dieser ganzen Situation steht man oft davor und denkt, Gott, ich will gern vertrauen. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Der Vater braucht Hilfe, der Sohn braucht Hilfe. Mit dieser Spannung, also ich kann nicht anders als in 2020 euch in diese Spannung reinzuschicken. All diese Gottesdienste dienen dazu, dass Orte da sind, wo Menschen Vertrauen gewinnen können. Und lasst uns nicht so schnell so tun, als sei das etwas, was wir halt machen können. Weil ich bin ja schon gläubig, das habe ich hinter mir. Ich habe mich bekehrt, ich bin gläubig. Und jetzt werd du auch mal gläubig, mach's halt mal. Wir sind völlig darauf angewiesen, für uns selber und für all die, die sich hier reintrauen, dass ein Ort ist, in dem Vertrauen wachsen kann. In einem großen Respekt. Und ich möchte euch echt ermahnen dazu, dass ihr euch einander auch wirklich zuhört. Bevor man irgendwie jetzt sagt, jetzt muss man halt mal glauben oder jetzt muss man mal beten oder ich bete für dich, einfach mal manchmal die Klappe halten und hören, so was ist jetzt eigentlich deine Situation? Und als Seelsorger und als Krankenpfleger muss ich sagen, das muss man manchmal wirklich lernen auszuhalten, sich das alles anzuhören. Erstmal zuhören. Was ist denn eigentlich? Wie geht's denn? Wie geht ihr eigentlich damit um? Wo im Alltag, wo leidet ihr darunter? Und manchmal sitzt du halt am Ende da und sagst, ich bin völlig hilflos. Ich bin Gott, wenn du nicht hier jetzt unter uns etwas tust, wir kommen völlig an unsere Grenzen. Weil das ist, kehrt um. Kehr um. Kehr um von einem, ich kann das, ich habe mein Leben unter Kontrolle, ich weiß alles, zu einem, angesichts all dessen, ich kann nicht. Gott, wenn du nicht der bist, von dem wir hier lesen, dann sind wir völlig verloren. Ich entscheide mich zu vertrauen, aber ich weiß, dass Glaube etwas ist, was in mir geweckt wird. Und wie gut, dass es euch hier gibt in Kirchert, dass ihr so einen Raum hier öffnen könnt, wo Vertrauen entstehen und wachsen und geschenkt werden kann, wo Vertrauen geteilt und weitergegeben werden kann. Wo all dieses Berichten hier vorne in anderen auch Vertrauen wächst und sie sagen, wenn es bei dir so ist, dann vielleicht bei mir auch. Dann könnte dieser Gott vielleicht doch ein anderer sein, von dem ich eben noch gesagt hatte, ich bin halt nicht so gläubig. Der Glaube könnte dich dieses Jahr, all diesen Gästen, die da sind, der könnte dich sehr überraschen. Ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir, dir zu vertrauen. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich stelle mich hier vor diese Gemeinde mit einem großen Respekt vor dem Leben. So wie wir es heute gehört haben, mit all dem Überschwang und der Freude und mit all der Not, die unter uns ist. Und zwischen diesen Polen, da irgendwo entsteht Glaube und Vertrauen. Und ich bete für diese Gemeinde, dass sie in diesem Jahr einmal mehr ein Ort wird und ist und sich entwickelt, in dem Menschen dem Glauben und dem Vertrauen begegnen können, in dem ein Ort, in dem Vertrauen geweckt wird. Vertrauen in einen Gott, in dich, der du ein Vater bist, der sich über seine Kinder erbarmt. Der Gott, der vor Urzeiten schon dem Mose gesagt hat, ich habe das Stöhnen und das Leiden meines Volkes in der Sklaverei gehört und ich weiß genau, wie das ist. Gott ist nicht ferne. Kein Pinzettengott von außen, sondern einer, der mittendrin ist in unserem Leben. Ich segne euch mit Vertrauen und dass es ein Treibhaus hier ist, wo Vertrauen wachsen kann und wo ihr Respekt voreinander habt und wo das Gebet erlaubt ist zu sagen, hilf meinem Unglauben, hilf mir mein Misstrauen zu überwinden, hilf mir es zu lernen, zu vertrauen. Damit segne ich euch in dem Namen Jesus. Amen.